Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler, heute aus dem tief verschneiten Berlin.
Hey ho!
Wir haben diese Woche den Film Nicht mein Tag von 2014 gesehen. Wie viele Popcorn gibst du dem Film und würdest du den Film weiterempfehlen?
Ja, also ich habe lange drüber nachgedacht und ich fand es nicht so leicht. Ich habe am Ende beschlossen, ich gebe dem Film 6 Punkte oder vielleicht sogar 7. Ich bin mir da nicht ganz so sicher.
Okay.
Was sagst du?
Ich sag auf dem Spektrum aller Filme in allen Sprachen und die halt mir zugänglich sind irgendwie, 5 Punkte.
Mhm.
Auf dem Spektrum aller deutschen Filme.
Aus dem Vergleich zu den deutschen Filmen, die du auch kennst.
Genau, ja logisch, sonst kann ich sie ja nicht vergleichen. Gebe ich ihm 8 Punkte.
8.
Ja, also für einen deutschen Film ganz gut. Würdest du den Film weiterempfehlen?
Würde ich ihm weiterempfehlen.
Welchen Film kannst du mir empfehlen?
Bevor ich dir das sage, muss ich erstmal abklopfen. Würdest du auch einen fremdsprachigen Film in deutscher Synchronisation gucken?
Ich mag keine Fremden.
Okay. Hast du Bock, Untertitel zu lesen?
Auf gar keinen Fall. Da gehen mir die Augen kaputt.
Okay, also wenn wir die Sachen zusammennehmen, würde ich sagen, schau, nicht mein Tag.
Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Wir beginnen in einer Bank am Schreibtisch von Till. Till ist Banker und findet sein Leben langweilig. Und Till ist verheiratet mit Miriam, die sich selbst verwirklicht. Die hat darauf gewartet, bis das Kind, das sie haben, so ein langweiliger, kleiner, blonder Junge, der nichts sagt, bis das Kind groß genug ist, um in den Kindergarten zu gehen. Und die stellt jetzt Taschen her und sie betreibt dieses Geschäft mit ihrer Freundin Ina. Die nimmt sie dann mit zu Partys und so, hat auch mal irgendwie Männer mit im Büro. Die lebt halt noch so ein wilderes Leben. Ja. Oder die Miriam lebt wieder ein wilderes Leben als der Till, während der Till halt die Brötchen nach Hause bringen muss und sich darüber aufregt. So, zurück in die Bank. Es kommt zum Banküberfall, wo ein Gangster reinkommt namens Napo. Der war am Tag vorher schon bei der Bank und wollte einen Kredit haben, um sein Traumauto zu kaufen. Hat den Kredit nicht bekommen und macht dann, wie gesagt, was man halt so macht, wenn man Kredit abgelehnt kriegt.
Ja, macht man so.
Man kommt zurück, aber verkleidet mit einer Knarre und nimmt sich das Geld halt einfach. Napo hat dann aber das Problem, dass er wieder wegkommen muss von der Bank und sein Fluchtfahrer ist weggefahren. Deshalb nimmt er da spontan eine Geisel mit Auto, die der Till ist. Dann fahren sie zusammen weg, machen so einen Zwischenstopp irgendwie in so einem Waldhaus, wo sie dann schon gleich mal zusammen Gitarre spielen und singen und merken, sie mögen beide die Band Donar.
Genau, da werden sie auch gleich mal Best Friends plötzlich.
Ja, dann sagt er, ich lasse dich gleich los, ich muss noch was erledigen. Dann geht er zum Schrottplatz, wo er jetzt endlich sein Auto kaufen will. Und zwar beim Kurzen und Langen oder
Der Kurze und der Lange, genau.
Genau, ja. Die da schwer bewacht von zwei Hunden von Hitler und Osama den Schrottplatz betreiben und gleich mal versuchen, den Napo übers Ohr zu ziehen. Und der Till hilft ihm dann aber, mit Mehrwertsteuer ausrechnen und so, dass er doch das Auto kriegt zu dem Preis, der ausgemacht war. Dann setzt Napo Till irgendwo auf der Straße ab, weil Napo will jetzt seine Freundin abholen. Gleichzeitig geht Till nach Hause zu Fuß, kommt in sein Haus und trifft in seinem Bett einen fremden Mann. Was er nicht weiß, ist, dass die Ina, die Freundin von Miriam, nur da ist, um einen USB-Stick zu holen und bei der Gelegenheit einfach, wie man es halt auch so macht, ein Quickie im Haus ihrer Freundin hat und auch deren Toys benutzt.
Mhm.
Die ist dann gerade duschen, als Till nach Hause kommt und Till sieht nur den nackten Mann, denkt, seine Frau geht fremd.
Dreht durch,
rennt raus. In dem Moment kommt Napo angefahren und sagt, hey, komm mit, dich brauche ich. Weil Napo hat in der gleichen Zeit einen neuen Auftrag gekriegt vom Schrottplatzhändler, nämlich, dass er nach Holland irgendwie gehen soll, mit albanischen Gangstern ein Geschäft abwickeln mit gestohlenen Wertpapieren. Das ist eigentlich Nebengeschichte, gehen wir nicht ins Detail. Und die Schrottplatzhändler, die wollen aber, dass sie den Zivilisten, den Till, dass er den mitnimmt, weil der ja offenbar hier gut
kann. Weil er sich auskennt.
Ja, er kennt sich aus in Rechtsfragen, wenn es um Geld geht. Ist ja ein Banker.
Ja, und lässt sich auch nicht reinreden, weil er hat es voll drauf, der Zivilist.
Genau. Und ab da ist Till freiwillig mit dabei, bei dieser Aktion und sie fahren zusammen nach Holland. Und der Till macht einen drauf, weil er verträgt keinen Alkohol und betrinkt sich dann da.
Ich glaube, das ist das, was man bezeichnen kann als, er stürzt voll ab.
Ja, ich finde auch, ab da ist eigentlich alles, worüber man reden kann für diesen Film, auch eigentlich schon ziemlich durch.
Ja, das Wichtigste
ist dann
durch,
einfach genau. Nur noch so Hangover. Ja, also und da ist dann auch Axel Schulz eigentlich wieder in der Rolle,
Stein.
Wie man ihn kennt.
Axel Stein.
Axel Schulz ist ein Boxer. Aber da ist dann halt einfach Axel Stein wieder in der Rolle, wie man ihn irgendwie auch kennt. Halt ja. Einer, der besoffen durch Stripclubs und Partys geht.
Ja, und rumkotzt und so.
Rumkotzt und ja.
Ja.
Und am Schluss natürlich ist das Abenteuer vorbei und Till weiß sein spießiges Leben mehr zu schätzen. Und freut sich, dass er sein Kind wieder sieht, nachdem er 3 Monate im Knast war.
Hast du erwähnt, dass seine Frau entführt war?
Nein, das habe ich jetzt auch rausgelassen. Das ist noch es gibt noch eine Überraschung für die, die es sich angucken mit seiner Frau. Kommen wir zum Besprechungsteil, der ja spannender ist als der Film selbst oft.
Ja, deswegen machen wir das ja hier.
Ich möchte zuerst mal mit dir den Typ Gangster besprechen, der da gezeigt wird.
Ja, der Napo, genau.
Der Napo. Und zwar ist es ja, es ist ein deutscher Gangster, der von Kopf bis Fuß tätowiert ist, so ein bisschen ungekämmte, unordentliche Haare hat und krass spricht und Kraftausdrücke benutzt.
Mhm.
Ich habe nichts gegen Moritz Bleibtreu. Es liegt, glaube ich, nicht an Moritz Bleibtreu, sondern an der Figur, wie sie geschrieben ist. Der hat den schon gut gespielt. Aber ich habe diesen Gangster einfach erstmal ganz lange dem einfach nicht abgekauft, weil es so.
Es war so übertrieben, ja.
Es war so ein Gangster, wie er irgendwie so in den 80ern, 90ern, glaube ich, dargestellt ist. Halt. Oder davor war es wahrscheinlich irgendwie der Russe oder so.
Mhm.
Und danach ist das Gangster-Furchtbild ist irgendwie der arabische Clan oder Drogenabhängige oder so. Aber das ist halt einfach so einer, der halt zu faul ist, was Anständiges zu arbeiten und wegen was Kleinem in den Knast kommt und dann halt auf die schiefe Bahn geratene
Gangster. Ich weiß nicht, woran es liegt. Man will einen krassen Gangster darstellen, aber nirgends anecken und auch vor allem politisch korrekt bleiben. Was übrig bleibt, ist so eine schablonenhafte Figur.
Ja, also ich will damit.
So Ledermantel, lange Haare und ein paar Kraftausdrücke, das war
anders. Ja, also verstehe mich nicht falsch, ich will damit sagen, natürlich gibt es einheimische Verbrecher, aber sehen die wirklich so aus? Das ist wirklich einfach so klischeehaft, wie wenn du irgendwie sagst, ich stelle jetzt einen Matrosen da und dann hat der ein gestreiftes Hemd und einen Anker auf den Arm tätowiert.
Ja. In den ersten Minuten ist der Napo ja schon aufgetreten, dann ging es gleich los mit, hey, ich erklär dir hier, wo es lang geht, so mit solchen Sprüchen.
Und dann die ganze Zeit, also eine Fickschwalbe kam vor, deine Frau, die arbeitet nicht lange, die hat ein Fick-Projekt, hat sie. Also irgendwie so über halt Ficken sagen, wurde dann schon gleich mal, das sollte dann schon reichen, um jetzt den so darzustellen, als der ist voll der krasse Typ.
Dem geben wir lange Haare, eine Lederjacke und Tattoos. So alle 2 Sätze muss er irgendwas mit Ficken sagen, dann reicht er schon als Gangster.
Und er raucht und trinkt Bier.
Und trinkt Bier, genau.
Also damit ist dann eigentlich der Gangster gezeichnet.
Aber er trinkt Bier und fährt nicht Auto. So vernünftig ist er noch. Er lässt ja den Till fahren.
Das stimmt.
Siehst du? Er will ja keinen Punkt in Flensburg.
Natürlich war jetzt der spießige Banker schon auch so klischeehaft dargestellt, aber den fand ich jetzt viel mehr aus dem Leben gegriffen.
Ja, und der war
und
auch
real.
Du kannst so einen spießigen Banker noch so übertrieben spießig darstellen, es bleibt realistisch.
Nein, aber wenn du sagst, es ist der, was war es, Autor von Stromberg.
Ja.
Du hättest ja zum Beispiel so einen Stromberg-Typen als Banker nehmen können. Der wäre ja dann schon so eine Karikatur von einem Banker. Der Till-Typ, der war halt einfach so ein Familienvater, der halt einen 9-to-5-Job in der Bank hat und damit unzufrieden ist. Aber ich fand den jetzt nicht so krass überspielt eigentlich. Irgendwie, die haben sich nicht so die Waage gehalten. Hm. Die ganze Gangsterwelt war so übertrieben dargestellt und überzogen und das andere eigentlich gar nicht mal so, finde ich. Dann die andere Figur zum Till, die vorkommt, ist die Miriam, seine Frau. Also ja, die war so ein bisschen übertrieben zickig dargestellt, dass sie quasi noch gar nicht mitgekriegt hat. Also das war so humoristisch. Sie hat gar noch nicht mitgekriegt, dass ihr Mann entführt worden ist. Und er ruft sie dann an und sagt, bitte, er sagt zum Napo, bitte lass mich wenigstens meine Frau anrufen, um ihr zu sagen, dass es alles in Ordnung ist. Und er ruft sie dann an, um zu sagen, ja, mir geht's gut. Und sie zickt ihn dann an, weil sie hat noch gar nicht mitgekriegt, dass er entführt worden ist.
Ja.
Da habe ich mich dann gefragt, die ganzen Bankangestellten waren ja da. Hat von denen keiner die Frau angerufen oder die Polizei? Und was ich auch schon ein bisschen schwach fand, war dann schon das Frauenbild, das da gezeigt wurde. Weil das sollte ja eigentlich heißen, die Frau verwirklicht sich jetzt selbst, die hat jetzt ihr eigenes Geschäft und startet durch. Und trotzdem hat dieser Film, glaube ich, den Bechdel-Test nicht bestanden. Der wäre bestanden, wenn in dem Film
zwei Frauen
sich unterhalten und sich aber nicht über einen Mann unterhalten.
Und die beiden Frauen, also die Miriam mit ihrer besten Freundin, die sitzen an der Bar und über was unterhalten sie sich?
Über den Ehemann. So. Und dann werden sie angelächelt von einem anderen Mann in der Bar. Ja. Dann geht es halt noch um den.
Ja, Bechdel-Test.
Und es wird dir auch gezeigt, wie die beiden in ihrem Arbeitsatelier sind, was ja auch die beste Vorlage wäre, dass sie über ihr Geschäft reden.
Ja.
Stattdessen taucht irgendwie ein halbnackter Typ auch wieder auf, weil die Ina ihren Freund da zu Besuch hatte. Und dann geht es darum, ja, ich habe euch schon gehört, dass es gestern spät wurde oder so. Also auch da geht es nicht darum, was die eigentlich machen. Und alle Infos, die wir kriegen über ihr Geschäft, das sie da aufbauen, erfahren wir nur im Gespräch mit Männern wiederum. Ja, kommen wir mal zu den Themen, die wir in der Vorbesprechung angerissen hatten. Wir haben gesprochen über Axel Steins Range.
Ja.
War das jetzt der Film oder einer der Filme, ich weiß nicht, was Axel Stein sonst so gemacht hat die letzten Jahre, wo man sagt hat, ja, Axel Stein ist erwachsen geworden, Axel Stein kann eben nicht nur den Proleten oder so spielen.
Wenn man jetzt vergleicht, was wir gesagt haben, so unsere Jugenderinnerung, wo wir an Rollen denken von Axel Stein noch in Fett, wo er dann irgendwie besoffen ist, Schuld sagt und so, oder in Schule, wo er irgendwie so einen Schulversager spielt. Die Sachen, würde ich sagen, sind in diesem Film vorbei und er zeigt schon eine Range. Das wird schon deutlich. Am Anfang ist er der spießige Büroangestellte. Und dann wandelt er sich nach und nach zum alten Axel Stein zurück. Also er zeigt schon eine Range. Also
ja, er hat mehr Range als Jason Bateman.
Ja, genau. Jason Bateman ist eigentlich immer der spießige Bankangestellte.
Der spielt immer die Rolle, er ist irgendwie der spießige Bankangestellte oder sonstige Angestellte und dann passiert irgendwas und er wird da reingezogen.
Ja.
Also er hätte eigentlich diese Rolle auch spielen können. Lass uns mal über Stockholm-Syndrom reden. Es geht halt um eine Geisel, die dann Spaß bekommt am Abenteuer, das sie erlebt mit dem Geiselnehmer.
Ja.
Und ich würde jetzt mal behaupten, es geht schon fast so weit, dass dann eigentlich der Napo eher ein Stockholm-Syndrom hat beim Till.
Ach, du meinst ein umgedrehtes Stockholm-Syndrom?
Ja, weil der Napo will den ja ursprünglich auch gar nicht mitnehmen, gezwungenermaßen, weil sein Auto weg ist, nimmt er den mit. Will ihn dann auch bei erster Gelegenheit, wo er findet, ist jetzt sicher, will er ihn loswerden.
Hm.
Und der will ja dann mit ihm mitkommen. Und in Amsterdam versucht er ihn auch mehrfach loszuwerden. Und er taucht dann immer wieder von selbst auf und er muss ihm dann helfen.
Ganz am Schluss hilft er ihn ja wirklich. Da riskiert er ja Leib und Leben für den Till.
Genau.
Das wäre dann sozusagen das umgekehrte Stockholm-Syndrom. Da gibt es auch einen Städtenamen dafür übrigens. Das Lima-Syndrom.
Ah, okay. Ist, wenn
der Entführer Mitleid entwickelt und ihm dann auch hilft. Keine Ahnung.
Ja. Ach so, also haben wir hier ein Stockholm- und ein Lima-Syndrom.
Ja, ja, genau. Das wäre dann nämlich die Erklärung dafür, warum Napo am Ende dem Till hilft.
Ja, und sie sind ja dann voll Kumpels. Am Schluss ist dann, der Napo nimmt für den Till quasi die Schuld auf sich. Irgendwie, das ist auch ein bisschen komisch, er ist irgendwie am Strand und macht ein Video, die Nadine lächelt ihm über die Schulter in die Kamera und das ist quasi sein Geständnisvideo.
Ja.
Da würde ich jetzt als die Freundin, die mit dem abhaut, mich nicht unbedingt noch hinter den stellen.
Gladbeck war noch ein Punkt, den wir uns überlegt haben.
Da hatten wir so uns ein bisschen die Hände gerieben und gedacht, vielleicht gibt es coole Anspielungen drauf. Wann war das denn, dieses Dirtbag-Geiseldrama?
Das war 1988.
Okay.
Ja.
Weil ich finde, das, was ich vorhin meinte zum Gangstertyp, in die Zeit passt dieser Gangstertyp,
ja,
den Moritz Bleibtreu da spielt.
Ja. Von dem hätte sich eigentlich ein bisschen was abschauen können.
Hat er vielleicht auch.
Findest du?
Ich weiß, ja, nö, halt so.
Dann hätte er es auch aber für die Zuschauer erkenntlicher machen müssen. Dann müsste mal auch so ein Spruch kommen wie: Und ja, mein Kumpel ist brandgefährlich, der Till, wenn, gib dir mal eine Flasche Wodka, dann kannst du dich in Acht nehmen. Sowas zum Beispiel. Ja. Dann wär's,
Es hätte sich so angeboten.
Es hätte
auch noch einen Popcorn mehr gegeben.
Ja. Die einzigen tatsächlichen zufälligen Schnittpunkte mit Gladbeck waren halt Geiselnahme in der Bank und dann mit einem Auto wegfahren, dann gibt es einen Autowechsel und dann am Ende landet man in Holland.
Nur dass die Gladbecker, die sind ja nicht nach Holland, nach Amsterdam Party machen gegangen.
Mit einer Sache hatte ich ein riesiges Problem, nämlich bei der Darstellung der Beziehung zwischen Till und seinem Entführer.
Napo.
Genau. Der wird ja aus der Bank mitgenommen, ist in sein Auto reingeschmissen, dann ist er doch irgendwie hinten im Trunk, im Kofferraum da drin. Der muss Todesangst haben. Dann setzen sie sich da vor die Waldhütte und dann spielt der Till einen kurzen Gitarrenakkord und schon sind sie Best Friends. Also die Art und Weise, wie schnell Till Vertrauen aufgebaut hat zu Napo und keine Angst mehr hatte, fand ich schon sehr
gut, aber danach sagt er ja schon, ich will nicht wieder in den Kofferraum. Nein, da gehe ich nicht rein. Aber da hat er dann schon eine Schnauze gegen ihn.
Ja, und hat er schon, genau, da macht er schon den Mund auf, ja, und hat irgendwie gar nicht mehr so Angst.
Ja, aber er will noch nach Hause, an dem Punkt will er noch nach Hause.
Das ist psychologisch gesehen, macht es nicht so Sinn. Die psychische Realität muss man da ein bisschen dehnen, damit es da zum Stockholm-Syndrom kommt.
Das Geld hat wahrscheinlich gefehlt bei der psychologischen Beratung.
Anderes Beispiel dafür, wie die Realität für mich etwas zu sehr überspannt worden ist, war bei der Szene, wo Ina ihren Quickie hat mit ihrem Kumpel da im Haus von der Miriam.
Mhm.
Weil Till kommt ja nach Hause, sieht den Typen im Bett und also Sinn und Zweck dieser Szene ist natürlich, dass es zu dieser Verwechslungsszene kommt. Und was mich dann ärgert, ist, dass dann die Figuren so absolut realitätsfremd reagieren. Er klopft an die Tür und sagt, Miriam, Miriam, was soll der Scheiß? Ich habe für alles gezahlt, ich racke mir den Arsch auf, du blöde Sau. Sagt der blöde Sau, ich weiß nicht. Du Fickschwalbe. Und die Ina ist da innen drin, sie hätte nur sagen müssen, hey, das ist eine Verwechslung, ich bin's. Hätte jeder normale Mensch gesagt, aber sie sagt dann einfach nichts. Und sie darf natürlich aus der Sicht des Gags, darf sie nichts sagen, weil sonst funktioniert die Verwechslung ja nicht. Aber das sind dann so
Es hätte mehr so Sinn Sachen, gemacht, wenn sie einfach noch unter der Dusche gewesen wäre,
ja, ja,
und es nicht gehört hätte.
Das muss man anders lösen, das kann man so nicht machen.
Aber auch der Typ sagt nichts. Also
ja. Der sagt auch nichts, genau.
Ich würde auch sagen, war nicht die Miriam.
Ich, ja,
weil der kennt ja die Miriam auch.
Ja. Der Typ lässt sich lieber grün und blau schlagen, bevor er sagt, dass er gar nichts mit seiner Frau hatte.
Warte mal kurz, bis die Miriam aus dem Bad kommt, dann siehst du, dass es nicht die ist. Apropos deutscher Film, jetzt komme ich zu meinem Meisterwerk des heutigen Tages.
Ja.
Es ist etwas, es ist was Visuelles und ich werde es auch auf unseren Instagram- und Twitter-Account hochladen zum Mitmachen. Und dann empfehle ich damit eigentlich auch gleich jeden deutschen Film, weil dann macht jeder deutsche Film Spaß.
Ja.
Und zwar ist es ein, ich zeig's dir erstmal.
Oh, das ist ein deutsches Film.
Bingo.
Film Bingo.
Ja, und zwar, wenn du eine Reihe voll kriegst an Kategorien, dann ist es ein schlechter deutscher Film.
Oh, oder so wie dieses Spiel.
Tic-Tac-Toe.
Tic-Tac-Toe, genau.
Ja, man kann das beliebig spielen. Man kann ein Trinkspiel draus machen, wenn man einen Haken setzen kann. Oder man kann auch, wenn man es mehr so als Bewertungskriterium sieht, würde ich jetzt sagen, wenn du eine Reihe voll kriegst, dann ist es ein schlechter Film. Gut, ich zeig dir mal.
Erklär doch mal, wie das Spiel geht. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert.
Oder ich zeig's dir mal. Ich hoffe, du kannst es lesen. Ich habe es in Hand geschrieben.
Ja.
Du kannst ja mal beschreiben, was du siehst. Muss nicht alles.
Ja, also ich sehe hier 9 Felder, also 3 Reihen und 3 Spalten. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal die oberste Reihe gleich mal. Also ich habe einen Film mit Nazis, Drittes Reich. Til Schweiger und Midlife Crisis. Also das wäre jetzt beispielsweise ein schlechter deutscher Film.
Wenn du einen Film hast, wo Nazis vorkommen, Til Schweiger und es geht um Midlife Crisis, stell dir irgendeinen Film vor. Ich glaube, der wäre nicht gut.
Das ist ja praktisch die perfekte Grundlage für...
Für Autoren.
Für Autoren, genau. Damit kannst du deutsche Filme machen. Wahrscheinlich arbeiten die meisten Autoren auch mit so einem, mit so einer Schablone, mit so einem Themen-Bingo.
Als ein Bingo habe ich es dann auch angelegt, dass natürlich die verschiedenen Spieler unterschiedliche 3-auf-3-Sets kriegen. Mhm. Kannst du da mal gucken, was da so...
Zweite, das hier. Koks, Leiche und Verfolgungsjagd.
Mhm. Da wären zwei jetzt dabei bei unserem Film. Koks und eine Verfolgungsjagd.
Die Leiche kam nicht vor. Deswegen können wir sagen, ist der Film nicht ein voller Reinfall.
Naja, vielleicht kriegst du eine andere Reihe voll. Aber das ist jetzt so generisch für generell den deutschen Film.
Ich finde es genial.
Ich habe da auch so mehr für eine andere Gattung. Da sind Sachen drauf wie Hund, Pferd, Rentner. So
also
das kannst du so bei Bibi und Tina zum
Beispiel. Bibi und Tina, genau.
Kannst du denn das nehmen?
Wenn man deutsche Drehbücher verbessern will, würde ich einfach dieses Schema anwenden auf ganz andere Genres. Also zum Beispiel hier Koks, Nutten und Matthias Schweighöfer als Grundlage für das Traumschiff.
Um wieder auf Nicht mein Tag zurückzukommen. Eben, was wir gesagt haben, es ist kein Film mit Til Schweiger. Nee, sie haben es geschafft, Til Schweiger doch noch reinzuschmuggeln.
Ja.
Weil Til Schweiger war irgendwie auch Produzent vom Film, hast du gesagt, ne?
Der war Produzent, genau.
Also Til Schweiger hat die Gelegenheit genutzt, so selbstironisch sich eine Rolle da noch reinzusetzen.
Mhm.
Das heißt, schon mal hier dieses Feld muss man ein Kreuzchen machen.
Ja. Ja, was kann man sonst sagen? Was hat uns insgesamt noch so gefallen an dem Film?
Der Hund.
Die Hunde waren lustig, genau. Der Hitler und der Osama. Und ganz allgemein hat mir überhaupt die Szene gut gefallen bei den beiden Gangstern, beim Langen und beim Kurzen. Die übrigens gespielt sind von einem echten Vater und Sohn, von Ralf und Max Wellrichter. So als Fun Fact.
Mhm.
Die haben auch übrigens in Bang, Boom, Bang schon zusammengespielt.
Vom gleichen, was ist das, Regisseur?
Peter Thorwarth, genau. Ja, gleicher Regisseur. Aber ist das jetzt so witzig, die Info? Weiß nicht.
Wenn man Fan von Peter Thorwarth ist, dann weiß man bestimmt auch, warum die zusammenarbeiten, ob die irgendwie sonst noch andere Sachen miteinander gemacht haben.
Ja.
Dafür interessiere ich mich dann zu wenig. Mir sagt niemand davon was.
Ja. Was mir auch gut gefallen hat, war die Sache, dass Till Superkräfte entwickelt, sobald er Alkohol trinkt. Da gab es ja diese Szene, wo er am Schluss dann die Bank überfällt. Und da hätte ich es witzig gefunden, wenn Till kurz bevor er reingeht nochmal einen Schluck Wodka nimmt und dann so wie Popeye, wenn er Spinat frisst.
Ich fand eigentlich interessant, dass der Bankangestellte eine Bank überfallen geht, dann zum Schluss. Und dann, als er da am Tresen steht, sagt die Frau am Schalter, die Holländerin, dann, ja, da gibt es so einen Zeitlock am Tresor, bei so hohen Beträgen. Und er sagt, ja, noch. Weil er weiß das ja natürlich, weil er selber genau sonst in ihrer Position ist. Also er hat das Banker-Insider-Wissen.
Ja. Er hat Glück, dass das in Holland auch so funktioniert.
Oder in der spezifischen Bank. Aber das fand ich eigentlich ein witziger Gedanke, dass man sagt, der Banker, der weiß Bescheid, wie man eine Bank überfallen muss.
Ja, das ist...
Aber halt auch nur bis zum Punkt, wo er auch... Wahrscheinlich weiß er es auch nur bis zum Punkt, was er im Krisenmanagement-Kurs gelernt hat. Weil ab da, wo er dann das Geld in seiner Tüte hat und irgendwie wieder aus der Bank raus muss, macht das auch nicht besser. Was sagst du denn zum Thema Auto? Also er geht ja zur Bank am Tag davor und sagt, ich will mir dieses Auto kaufen und zeigt ein Bild vom Auto und irgendwie auch die Unterlagen zu, was halt zum Auto gehört. Das heißt, er identifiziert ja quasi schon das Fahrzeug, mit dem er rumfährt, den Rest des Films.
Ja, das ist natürlich Quatsch.
Also er ist ja dumm, also natürlich ein schlauer Bankräuber, wenn er eine Bank überfällt, dann sollte er ja dann möglichst mit einem unauffälligen Fahrzeug rumfahren, wenn schon, und nicht mit einem gelb-schwarz gestreiften Ford Mustang.
Ja, aber dann würde dann der Film nicht mehr funktionieren.
Also ich finde, das Auto ist total überbewertet in diesem Film.
Er hätte es, wenn dann, klauen können und dann irgendwo verstecken sollen in irgendeiner Garage.
Ja, das kommt noch dazu, wenn du schon, um an ein Auto ranzukommen, kriminell irgendwas machst, wäre es eigentlich schlauer gewesen, er hätte einfach das Auto beim Schrottplatz geklaut, als eine Bank zu überfallen.
Aber da war ja Hitler und Osama, die haben aufgepasst.
Ja, aber er ist ja da trotzdem, also er hat zwar dann, er hatte dann den Till reingeschickt, aber sie sind ja trotzdem quasi auf dem Schrottplatz eingebrochen, um da das Auto abzuholen.
Ja, aber es ist viel sicherer, eine Bank zu überfallen, als ein Auto zu klauen, das vom Hitler bewacht wird. Weil wir haben es auch im Film gehört, der Hitler hätte die zerfleischt. Osama war ja noch recht menschenfreundlich.
Osama bellt nur.
Eine Sache, die mir gut gefallen hat, war der Running Gag mit dem Navi ob Kölsch.
Da habe ich gesagt, da hat, wie heißt der,
Tom Gerhardt, ja.
Noch einen Gastauftritt.
Ja, hast du
wer,
einfach... Ja.
Wer stand im Abspann?
Tom Gerhardt.
Wird halt gezeigt, okay, ja. er hat eigentlich nicht mal, dass jetzt diese Ehe so unglücklich wäre, sondern er ist neidisch eigentlich auf seine Frau, die halt ihrem Traum nachgeht, während er dafür verantwortlich ist, dass einer von beiden noch einen Job macht, wo Geld bei rumkommt. Aber dass er sie irgendwie langweilig oder doof findet oder so, habe ich jetzt eigentlich nicht den Eindruck gehabt. Und es war ja eher der Vorwurf, sie vernachlässigt ihn halt eher. Also das war eher das Problem, dass er zu wenig von ihr kriegt, als dass er die Nase voll hätte von ihr. Ich hatte eher den Eindruck, dass er sein Kind blöd findet. Weil er hat zu ihr gesagt, und ich muss in meiner Freizeit mich dann auch noch ums Kind kümmern.
Ja.
Wie als ob er irgendwie den Anspruch hätte, ich will mich mit dem Blag nicht abgeben.
Ich hätte mich noch gefreut übrigens am Ende, dass man Till am Ende sieht, wie er zurück ist in seinem alten Leben und wie er jetzt sein Leben gestaltet. Jetzt, wo er ja cool ist.
Jetzt, wo er ein Tattoo hat.
Jetzt, wo er ein Tattoo hat, genau. Er hat ja auch übrigens, man sieht am Ende, wo, also nachdem er seinen Arm verbannt hat, hat er ein Tattoo am Hals.
Als er aus dem Knast kommt.
Hat er das Tattoo vom Knast? Hat er das, weil er früher mal eine Band hatte? Hat man das einfach als spießiger Bankangestellter? Hat
ich
man
glaube,
da so ein
Axel
Tattoo?
Stein hat einen
oder hat Axel Stein eins? Ja, würde mich mal interessieren.
Hättest du jetzt recherchieren können.
Ja,
haben wir uns gefragt. Könnt ihr uns ja gerne noch sagen, dass ihr Axel Stein kennt.
Übrigens zum Titel, nicht mein Tag.
Es waren 3 Tage. Die Handlung hat sich auf 3 Tage erstreckt.
Es waren 3 Tage.
Und 3 Monate Knast. Ich habe mich noch gefragt. Der Film heißt nicht mein Tag. Die Handlung erstreckt sich auf 3 Tage. Was würdest du sagen? Welcher dieser 3 Tage war nicht sein Tag?
Also der Tag, wo er entführt wird, da lernt er ja, da wird er sozusagen aus seinem spießigen Leben rausgerissen. Das ist eigentlich ein guter Tag für ihn. Dann der 2. Tag.
In Holland.
In Holland hat er mega Spaß und ist bei seinem absoluten Idol auf der Bühne. Auch ein guter Tag für ihn.
Ja, das ist doch voll sein Tag.
Und der 3. Tag?
Der 3. Tag überfällt eine Bank.
Ja, dann und seine Frau.
Und seine Frau ist gekidnappt. Also das ist nicht sein Tag. Aber ich glaube, das ist nicht mein Tag. Ist nicht unbedingt, ich war bei der Arbeit und wurde gekidnappt.
Ja.
Der Titel ist irreführend. Ja. Bist du jetzt offen dafür, weitere deutsche Filme zu gucken?
Ja, unter der Voraussetzung, dass wir immer das Filmthemen-Bingo verwenden.
Das heißt, das Deutsch-Film-Bingo.
Ja.
Ich werde es noch ausarbeiten.
Ja,
ich wittere da großes Potenzial.
Ja.
Gut, dann wäre es das für heute. Wir wünschen euch viel Spaß beim Deutsch-Film-Bingo und wir freuen uns auf die nächste Woche. Ihr dürft uns gerne Filmvorschläge machen und ihr könnt uns kontaktieren über Instagram, da sind wir wie gesagt @VorsichtSpoilerPodcast oder auch über Twitter @VorsichtS.